Radio Dreieckland. Die Nachrichten. Kriegsdrohung Nordkoreas gegen den Süden.
US-Präsident Clinton und der französische Regierungschef Balladur haben in Paris die Forderung nach internationalen Sanktionen gegen Nordkorea bekräftigt. Die USA wollen im UNO-Sicherheitsrat ein zweistufiges Wirtschaftsembargo gegen Nordkorea durchsetzen, falls sich die Regierung in Pyongyang weiter internationalen Kontrollen seiner Atomanlagen widersetzt. Nordkoreanische Regierungsvertreter hatten mit den Worten »Sanktionen bedeuten Krieg und Krieg ist gnadenlos« einen Angriff gegen den Süden angekündigt. Die Anlagen des nordkoreanischen Kernforschungszentrums Yongbyon bleiben für die internationale Atomenergiebehörde auch weiterhin gesperrt. Der nordkoreanische Gesandte sagte am Dienstag in Wien, seine Regierung werde niemals Zutritt zu zwei Atommülllagern sowie einem radiochemischen Labor in Yongbyon gestatten. Auslöser des Konfliktes ist der Verdacht, dass Nordkorea in Yongbyon illegal atomwaffenfähiges Plutonium zur Waffenproduktion abzweigt und damit auf dem Weg zur Atommacht auf der Halbinsel ist. Nach den USA hat auch Japan, einziges Land, das bisher die Schrecken eines Atomkrieges erleiden musste, Südkorea bereits Militärhilfe beim Angriff aus dem Norden zugesagt. Zu verhindern, dass ein weltweit isolierter, unberechenbarer Diktator Kim Il-sung in den Besitz von Atomwaffen gelangt, liegt wohl im Interesse aller in dieser Region. Fraglich ist allerdings, ob Wirtschaftssanktionen in einem Land, das sich seit Jahrzehnten von der Welt abschließt, überhaupt einen Sinn macht. Auch kann niemand ausschließen, dass Nordkorea bereits Atomwaffen besitzt und diese im Falle eines Krieges auch rücksichtslos einsetzen würde. Zudem befürchtet die junge Welt in ihrer heutigen Ausgabe, dass ein weiterer Koreakrieg weg vom Ziel der Ablösung des Diktators Kim Il-sung ohne eine völlige Destabilisierung der gesamten Region und zu einem weit gegliederten US-Diktat führen könnte. Trotz allem aber bleibt eines unverständlich. Scheint es doch bei der Panik um die nukleare Aggressivität eines Landes ein Zweiklassensystem zu geben. Vermutungen über Atomexperimente in Israel und Südafrika wurden jahrelang ignoriert und auch die Situation in Deutschland ist mehr als undurchsichtig. Über die Menge des atomwaffenfähigen Materials in den Hanauer Spaltstoffdepots decken die zuständigen Stellen das Mäntelchen des Schweigens. Die entscheidende Frage, ob aus den in Deutschland gelagerten Rohstoff wirklich Bomben gebaut werden könnten, ließe sich nur durch eine lückenlose Kontrolle der Lagerstätten erreichen. Diese erfolgt in Hanau nicht einmal durch Inspekteure, sondern über Videokameras.
Bei der Post geht die Post ab.
Die Postunternehmen und die Postgewerkschaft DPG haben ihre Gespräche über den Sozialtarifvertrag in Bonn fortgesetzt. Beide Seiten vereinbarten jedoch Stillschweigen über den Stand der Verhandlungen. Vom Ausgang der Gespräche macht die DPG abhängig, ob sie ihre derzeit ausgesetzten Warnstreiks ausweitet. Die Tarifverhandlungen waren am Montag überraschend unterbrochen worden, weil das Telekom-Vorstandsmitglied Dieter Gallist unerwartet einem Herzinfarkt erlegen war. Die DPG befürchtet im Zusammenhang mit der Privatisierung, dass die Bediensteten soziale Besitzstände verlieren könnten. Wie der Gewerkschaftssprecher Rudi Vetter mitteilte, fürchte man um den Bestand der 100.000 mietgünstigen Postwohnungen und des posteigenen Erholungswerks. Ebenso seien der Fortbestand von Jubiläumszuwendungen, Kantinenverpflegung und Postärzten in Gefahr. Die Gewerkschaft will ferner konkrete Aussagen darüber, was mit den Postbeschäftigten geschieht, falls eines der privatisierten Unternehmen pleite geht. Inzwischen haben die DPG und die IG Metall eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Damit solle vor allem die Interessenvertretung der 360.000 Beschäftigten in der Kommunikationsindustrie gesichert und verbessert werden.
Unter Spaniens heißer Sonne.
Während in Deutschland im Zuge der Energiepolitik der Trend deutlich mehr im Rück- als im Fortschritt liegt, profiliert sich Spanien in der Nutzung der Sonnenenergie. Das derzeit größte Solarkraftwerk in Europa ging am Dienstag im spanischen Toledo ans Netz. Auf einer Gesamtfläche von ca. 30.000 Quadratmetern produzieren 7.940 Solarmodule künftig jährlich 1,5 Millionen Kilowattstunden Strom, der in das spanische Versorgungsnetz eingespeist wird. Die Anlage im Westen der zentralspanischen Stadt kann mit einer Spitzenleistung von rund 1 Megawatt den Strombedarf von ca. 2.000 Menschen decken. Brennt Spaniens Sonne vielleicht am Ende doch einzigartig heiß? Oder sind die Köpfe deutscher Energiepolitiker derart unterkühlt, dass die Sonne in Deutschland nie heiß genug sein wird, um genutzt zu werden? In ganz Europa stehen Solarenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 30 Megawatt zur Verfügung. Ein Licht am Horizont der europäischen Gemeinschaft. Oder wäre es doch zu schön, um wahr zu sein, Spanien könnte mit seinen möglichen Ambitionen, Sonnenenergie künftig verstärkt zu nutzen, den Rest der EU in seinen Bann ziehen.
Neues vom Haschischmarkt.
Kolumbiens Verfassungsgericht hat entschieden, der Besitz einer persönlichen Dosis Marihuana, Haschisch oder Kokain darf künftig nicht mehr bestraft werden, da dies eine Beschneidung der verfassungsmäßig garantierten individuellen Freiheit bedeute. Neu ist der Begriff der persönlichen Dosis in der kolumbianischen Rechtsprechung nicht. Bereits seit 1964 beging ein mit 20 Gramm Marihuana, 5 Gramm Haschisch bzw. 1 Gramm Kokain erwischter lediglich eine Ordnungswidrigkeit. Dennoch sorgt das Urteil der Verfassungshüter zurzeit für unendlichen Wirbel im Lande. Kolumbiens Präsident César Gaviria fürchtet nun den Zorn der USA und das, wo er doch nur durch deren Unterstützung zum künftigen Präsidenten der Organisation amerikanischer Staaten bestimmt wurde. Folglich hat Gaviria alles in seiner Macht Stehende gegen das Urteil unternommen und als Sofortmaßnahme jeglichen Drogenkonsum in der Öffentlichkeit unter Strafandrohung verboten. Weiterhin versucht er, 1,7 Millionen Unterschriften sammeln zu lassen, die ihn ermächtigen würden, ein Referendum durchzuführen. Die Bevölkerung soll dann darüber entscheiden, einen Zusatz in die Verfassung aufzunehmen, jeglichen Rauschgiftkonsum zu verbieten und zu bestrafen. Ja, und die Bevölkerung dürfte da wohl auch mitspielen, denn nicht erst seit gestern wird in den Medien propagiert, dass Marihuana die Ursache der wachsenden Gewalt in Kolumbien ist. Wie es wirklich bestellt ist um die Dosispersonal und die eher unwesentliche gesetzliche Änderung, verbreitet kaum ein Medium, und so wundert es auch nicht, dass fast 90% der kolumbianischen Bevölkerung das Verfassungsgerichtsurteil missbilligen. Dass die bisherigen Strategien zur Bekämpfung des Rauschgiftkonsums offensichtlich gescheitert sind, ist keine Frage. 10 Jahre verfolgen die USA den Weg der gewaltsamen Unterdrückung des Drogenhandels, investierten Milliarden in diesen Kampf, der in Kolumbien verdammt viele Leben forderte. Doch der Konsum nahm nicht ab. Ein Umdenken in der Bekämpfung der Drogenkriminalität war und bleibt unumgänglich. Die Legalisierung der persönlichen Dosis kann eine gesetzliche Kontrolle von Produktion und Handel bedeuten und somit den Drogenbossen den Boden unter den Füßen wegziehen. Die Dosispersonal entkriminalisiert die Konsumenten, nicht die Dealerbosse.
Der Pockenvirus lebt.
Es gibt ihn immer noch und so schnell werden wir ihn auch nicht ganz los. Nachdem die Pockenkrankheit lange ihr Unwesen getrieben hatte, gelang es der Medizin und Forschung, den Virus de facto auszumerzen. Seit 1979 ist weltweit keine einzige Pockenansteckung mehr gemeldet worden. Die Krankheit gilt damit als ausgerottet. Die letzten Stämme der Variola-Viren lagern hermetisch abgeschirmt in einem amerikanischen und in einem russischen Labor. Ihre lange geplante endgültige Vernichtung steht noch aus. Zunächst hatte die Weltgesundheitsorganisation die Vernichtung bis Ende 1993 empfohlen. Jedoch haben die Wissenschaftler nun weiteren Forschungsbedarf angemeldet. Drängt sich die Frage auf, was es bei einem medizinisch besiegten Virus denn noch weiter zu forschen gibt? Was veranlasst die Forschung dazu, die endgültige Vernichtung eines derart berüchtigten Virus länger aufzuschieben als nötig? Kaum zu glauben, aber wahr. Es ist das ethische Bewusstsein der Forscher. Allzu oft vermisst, meldet es sich endlich wieder einmal zu Wort. Der Anlass hierfür ist jedoch absurder als absurd. Die radikale Vernichtung eines Virus sei ethisch nicht vertretbar, da sie die bewusste Ausrottung einer ganzen Art bedeute. Vielmehr stellt sich die Frage, ob es weniger um ethische Werte geht, als um die Absicht, die Viren in weiser Voraussicht als biologische Waffe zu konservieren.
Das Wetter. Zumindest weiß ich jetzt, wie das Wetter wird. Vor einer Stunde wusste ich das noch nicht so genau. Es wird gnadenlos schön, zumindest bis heute Abend. Ab heute Abend soll es dann wieder kälter und gelegentlich sogar regnerisch werden. Verantwortlich für die laufende Sendung im Studio waren Andrea, Doro und Domi. Abwesend, aber trotzdem natürlich furchtbar dabei waren Chris und Krischer, Musik und Technik Hannes. Und dies ist Antonio Vivaldi.